Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim. Anders als sonst möchte ich heute erstmal mit Feedbacks beginnen zu unserer letzten Folge von Bayern München 81-84. Wir haben nette Rückmeldungen bekommen und man hat uns berechtigterweise auch auf den einen oder anderen kleinen Faktenfehler hingewiesen. Wir hatten vermutet, dass bei der WM 1982 nur Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner im Kader waren. Aber Jack hat aufgepasst und hat uns berechtigterweise darauf hingewiesen, dass ja auch Wolfgang Dremmler im Kader war und auch alle 7 Spiele gemacht hat. Zudem haben wir von Matthias gehört, dass unsere Vermutung, dass bei einer Niederlage von Bayern 4:3 gegen den HSV das Tor nicht nach einer Flanke von Manny Kaltz erfolgte, sondern bei einem Freistoß von Felix Magath. Also vielen Dank für die Feedbacks und jetzt widmen wir uns der neuen Folge, dem dritten Teil über die 49ers und zwar die 90er der 49ers, die gut begannen und nicht so gut endeten. Zudem wollen wir uns vor allem der Geschichte von Steve Young widmen, den wir ja schon in der letzten Folge angesprochen haben, der ja als Ersatz für Joe Montana verpflichtet wurde, aber dann lange auf der Bank saß. Aber beginnen möchte ich da, wo wir bei der letzten Folge aufgehört hatten, nämlich nach dem 4. Super Bowl-Sieg von Joe Montana. Wir waren ja in der letzten Folge am Ende auf dem Höhepunkt der Karriere von Joe Montana. Der hatte sich ja nach schweren Verletzungen in der Saison 88, 89 und 89, 90 zurückgekämpft und den Super Bowl gewonnen. Und er hatte dabei in diesen Jahren in den Playoffs zumindest den Vorzug vor Steve Young erhalten. Da waren ja auch viele Stars dabei, Jerry Rice, Ronnie Lott, George Haley, Roger Craig und natürlich auch Steve Young, obwohl er ja nur der Reserve-Quarterback war. Und in der Saison 1990 war da das große Ziel der Threepeat, was bisher noch keinem gelungen war. Und dazu hatten die 49ers viel Geld aufgewendet, um den Kader zusammenzuhalten. Allerdings waren einige Spieler ja auch älter geworden. Und die Saison war vor allem für den Top-Running-Back Roger Craig schwierig, da er von Verletzungen geplagt wurde. Dementsprechend brach das Laufspiel in dieser Saison deutlich ein und das Wurfspiel und vor allem die Kombination Montana auf Jerry Rice wurde noch wichtiger, aber die 49ers wurden dadurch auch ein bisschen berechenbarer. Rice kam in dieser Saison auf fantastische 1500 Yards, 13 Touchdowns, 100 gefangene Pässe. Man hatte insgesamt eine Bilanz von 14:2 Siegen und in den Playoffs schlug man auch direkt mal die Washington Redskins 28:10. Im NFC Championship Endspiel trafen sie auf die New York Giants und zwischen beiden bestand ja schon eine große Rivalität. Die waren quasi sogar verfeindet, vor allem auch die Fanlager. In 1985 und 86 hatten die Giants die 49ers besiegt und Montana ja auch durch einen schweren Hit verletzt. Daher war die Atmosphäre in diesem Spiel extrem aufgeheizt. Und schon in der laufenden Saison war man ja auch schon aufeinander getroffen. Und auch da war es eine richtige Abwehrschlacht. Und selbst die Trainer George Seifert und Bill Parcells schrien sich an, gingen aufeinander los. Am Ende gewannen die 49ers in der Season 7:3, was ja schon zeigt, dass es eine echte Abwehrschlacht war. Und das Gleiche geschah dann auch im NFC Championship-Finale. Es war extrem umkämpft. Montana hatte erneut im dritten Viertel mit einem 61-Yard-Pass den einzigen Touchdown, wie auch in der regulären Saison, erzielt und die 49ers führten 13:6. 3 Minuten nach dem Beginn des vierten Viertels wurde Montana nach einem Blindside-Hit von Leonard Marshall schwer verletzt. Marshall rannte mit voller Wucht mit dem Helm voran in den Rücken von Montana, der dabei von den Füßen gehoben wurde und nach vorne fiel und Marshall fiel genau auf ihn. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Brustbeinprellung, angebrochene Rippen und vor allem den Bruch seiner Wurfhand. Es sollte sein letztes reguläres Spiel für die 49ers werden und man muss sagen, Steve Young kam dann für ihn auf den Platz, aber er hatte bereits als erster erkannt, wie schlimm die Verletzung war. Er rannte direkt zu Montana hin, um zu schauen, wie schlimm die Situation war. Er musste jetzt also ran. Es war seine große Chance. 5 Minuten vor Schluss stand es aber nach einem Fake-Punt der Giants und anschließendem Field Goal 13:12 nur noch für die 49ers. Young wollte mit einem langen Drive die Uhr runterspielen. Damit wären sie ja dann im Super Bowl gewesen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, gab er den Ball Roger Craig, dem besten Running Back. Aber der fumbelte den Ball. Und ein Berg von Spielern sprang auf den Ball. Aber Glück im Unglück, die 49ers hatten den Ball. Danach gelang Young ein richtig guter Pass. Dann wurde erneut gelaufen. 2 Minuten vor Schluss gibt Young nochmal den Ball Roger Craig. Und wie es so ist, dieser bleibt in der Line hängen und erneut verliert er den Ball. Diesmal ist Lawrence Taylor da und sichert sich den Ball. Mit dem 5. Field Goal gewannen die Giants dann das Spiel und landeten dann im Super Bowl. Die gewannen den Super Bowl ja dann gegen die Buffalo Bills und das Ganze habe ich ja schon mal geschildert in meiner Folge über Lawrence Taylor und die Giants der 80er und 90er. Das Ganze hat Steve Young sehr mitgenommen. Er war psychisch angeschlagen, da aus seiner Sicht er nun die große Chance auf den Super Bowl verpasst hatte und nicht sicher war, dass die wiederkommen sollte. Aber wo wir jetzt bei Steve Young sind, fangen wir mal ganz vorne an. Während andere Franchise-Quarterbacks sich die Plätze in ihren Teams sicherten und lange Zeit bei einem Verein blieben, war das bei Steve Young anders. Er musste ja lange hinter Joe Montana warten und es war schwierig, aus diesem riesigen Schatten herauszutreten. Aber trotzdem wurde er einer der besten Quarterbacks und gilt auch bis heute als einer der besten 49ers-Quarterbacks überhaupt, wenn nicht sogar der beste. Und am Ende sollte er ja nochmal einen großen Triumph feiern. Fangen wir aber vorne an. Steve Young wurde am 11. Oktober 1961 in Salt Lake City geboren. Er entstammt einer sportlichen und besonders leistungsorientierten Familie, denn er ist der Ur-Ur-Ur-Großenkel von Brigham Young, dem berühmten Führer der Mormonen. Und nach ihm ist dann auch in Salt Lake City die Brigham Young University benannt worden. Brigham Young, um ganz kurz das zusammenfassen, er war der 2. Präsident der Mormonen, direkt nach dem Tod des Gründers Joseph Smith, denn die wurden verfolgt und Brigham Young hat dann einen Großteil der mormonischen Anhänger nach Westen geführt, später da auch Salt Lake City gegründet. Also er ist aber eine umstrittene Persönlichkeit, weil es später auch zu militärischen und kämpferischen Einsätzen kam, auch gegen andere Siedler, gegen Indianer. Er war an einer Art Bürgerkrieg beteiligt. Also eine umstrittene Person, aber ein echter Anführer. Und Steve Young sollte tatsächlich einer seiner berühmtesten Nachfahren werden. Der Vater von Steve Young war LeGrand Young, genannt Grit. Also Grit, das spricht ja schon so für einen richtig harten Typen. Und aus Steve Youngs Sicht war er das auch. Denn sein Vater war auch Footballspieler und spielte auch für die Brigham Young University. Und weil er so tough war und auch viel einstecken konnte, gab man ihm den Namen Grit. Nach der Geburt von Steve ging sein Vater zur Law School, wurde Jurist. Und anders als bei vielen Studenten, die vielleicht aus einem guten oder finanziell guten Elternhaus kamen, musste er sich doch das Ganze finanzieren und ging nach der Uni immer putzen und zwar Vollzeit, meistens in den Abend- und Nachtstunden. Und die Mutter von Steve Young war eine sehr beschützende Persönlichkeit, denn es gibt die Geschichte, dass als der Steve Young noch ganz klein war, 2 Jahre oder so, seine Mutter mal nicht aufgepasst hat und er die Treppe runtergefallen ist. Und darüber hat sich seine Mutter so Vorwürfe gemacht, obwohl gar nichts passiert war, er also nicht verletzt war, dass sie ihm immer wieder verboten hat, gefährliche Dinge zu tun und vor allem verbot sie ihm, Football zu spielen. Also die Ausgangsposition war jetzt nicht besonders geeignet dafür, dass er mal einer der größten Quarterbacks aller Zeiten werden würde. Aber sein Vater überzeugte später seine Mutter, denn er pushte seinen Sohn schon als Kleinkind. Mit 2 Jahren soll er schon 10 Sit-Ups gemacht und mit 3 konnte er auch schon einen richtigen Basketball dribbeln. Also es wird so gesagt, dass er schon so als Kind richtig athletisch war und so ein Gefühl und Handling hatte. Außerdem soll sein Vater ihm als Kind den linken Arm oft auf den Rücken gedreht haben, damit er den Ball mit rechts wirft. Denn Steve Young war Linkshänder. Allerdings war das nicht sehr erfolgreich, diese Methode, denn er blieb Linkshänder. Steve Young hatte noch einen Bruder Mike, der war 2 Jahre jünger und am gleichen Tag geboren wie er. Also es war ja dann auch sehr außergewöhnlich. Steve Young spielte dann von Anfang an Baseball. Das war eher seine erste große Leidenschaft. Und er ging auch in Utah, wo sie lebten, zur Schule. Ab der 3. Klasse allerdings zog er nach Greenwich, Connecticut, also in die Nähe von New York, weil sein Vater befördert wurde und er wurde daher nach New York versetzt. Das brachte zwar etwas Wohlstand mit sich, allerdings zogen sie auch in eine der wohlhabendsten Gemeinden rund um New York und im Verhältnis zu den anderen mussten sie sich doch mit einem relativ kleinen Haus zufrieden geben, so schildert er das jedenfalls. Steve Young macht gerne so einen Spaß daraus, dass er so in einem richtig schlechten Viertel dieses Ortes aufgewachsen wäre. Nur richtig schlecht war da eigentlich nichts. Vor allem gab es sehr, sehr gute Schulen, was ein wichtiger Grund war, dorthin zu ziehen. Allerdings hat sein Vater, obwohl sie nun jetzt finanziell besser aufgestellt, immer darauf geachtet, dass Steve sich seine Sachen erarbeitet hat. Also er wollte einmal ein Stingray-Bike haben und natürlich hätte sein Vater ihm das einfach kaufen können. Allerdings musste er stattdessen kleine Jobs annehmen, um sich die Hälfte des Geldes dazu zu verdienen. Wie er später sagt, war das eine wichtige Lektion für ihn, dass halt nichts selbstverständlich ist und man sich alles erarbeiten muss. Allerdings muss man dazu sagen, dass Steve Young auch schon da so ein richtiger Überflieger, so was schulische Sachen anging, als auch im Sport war. Also der war in allem gut und hatte dann auch einen sehr guten Charakter und war auch sehr gläubig, denn sowohl seine Eltern als auch er waren praktizierende Mormonen. Und vor der Schule ging er dann oft auch noch zum Unterricht, also zum Religionsunterricht. Nach seinem Umzug war das mit dem Sport erstmal ein bisschen problematisch, denn anders als Baseball und Football und Basketball spielte man in diesem Ort eher Polo, Tennis und Golf. Allerdings fand man dann etwas weiter entfernt die entsprechenden Baseball- und Footballmannschaften. Sein großes Vorbild als Kind war Roger Staubach, der Quarterback der Dallas Cowboys, und er wollte deshalb unbedingt auch Quarterback werden. Allerdings durfte er das zunächst nicht, als er mal spielen durfte. Sein Vater hatte seine Mutter ja überredet, weil er so ein Sporttalent war und er wollte, dass er in seine Fußstapfen tritt, dass seine Mutter nachgegeben hatte. Sie besuchte dann auch gerne mal ein Spiel und bei einem dieser Spiele, da war er so 8, 9 Jahre alt, faulte ihn ein größerer Junge, indem er ihm am Genick packte und zu Boden warf. Während sein Vater ihm noch zurief, das wäre doch nicht so schlimm und er könne ja aufstehen, stapfte seine Mutter in hohen Hacken, wutentbrannt auf das Spielfeld und schrie den Jungen an. Kein Necktackle! Verstanden? Der Junge war derart erschrocken und entschuldigte sich und schwor es, das nie wieder zu tun. Das Ganze war Steve Young natürlich furchtbar peinlich und wurde dann später gerne noch von seinen Klassenkameraden erzählt. Mit 16, 17 wurde er dann erstmals Starter-Quarterback in seiner Highschool. Allerdings, wie er sagte, war er richtig schlecht im Werfen. Er konnte kaum 20 Yards mit einem richtigen Spin werfen und richtig gezielt waren die Würfe auch oft nicht. Aber er war Quarterback, der vor allem lief. Er war nämlich der schnellste und athletischste überhaupt im Team. Und so wollte man ihn ja auch ursprünglich als Running Back einsetzen. Allerdings zeigte sich dann relativ schnell, dass er auch als Quarterback eine gute Waffe war, wenn er selber lief. Allerdings bei seinem ersten Spiel fumbelte er sofort nach dem Snap den Ball und er hatte die Vorgabe, sich dann sofort auf den Ball zu werfen, wenn das passiert, um auf Nummer sicher zu gehen. Allerdings nahm er ihn wie ein Running Back, rannte dann an 2 Verteidigern vorbei und lief 40 Yards in die Endzone. Touchdown. Ab dann war er wirklich der Starter Quarterback. Im Team wurde dann, in der Highschool wurde er dann halt schon so ein erster kleiner Star und wurde auch schon in die Staatsauswahl gewählt, eben weil er so ein guter Läufer war, kombiniert mit halbwegs guten Würfen, war das eine echte Waffe. Aber wie gesagt, war er auch sonst der totale Überflieger. Er rauchte nicht, trank nicht, er hatte viele Freunde, sah gut aus, er wuchs vor allem mit italienischen Freunden auf, die auch mitspielten. Er hatte auch so früh ein Faible für Mädchen, war auch gerne auf Partys eingeladen. Und seine Mitspieler passten dann auch immer auf ihm auf, dass er auch ja kein Alkohol trinkt. Sie selber kauften sich zwar schon mit 16 Bier, wie er schildert, für ihn wurde aber immer ein Kasten Milch besorgt. Dazu muss man sagen, seine Schulnoten waren immer erstklassig, weil er quasi ein fotografisches Gedächtnis hatte. Also im Grunde einer, der alles konnte und auch noch gut aussah, einen, den man so richtig gehasst hätte wahrscheinlich, wenn man selber auf der Highschool gewesen wäre. Aber er war halt auch ein echt netter Typ. Und in seinem letzten Jahr auf der Highschool war er nicht nur Guard im Basketballteam, Pitcher im Baseball, sondern halt auch Quarterback, also die echte Sportskanone. Und was ihm auch wichtig war, er war auch Patriot. Ähnlich wie Roger Staubach hatte er sich vorgenommen, auch zur Armee zu gehen und dort auf so einer Akademie zu studieren. Und er hatte sich eigentlich West Point ausgesucht. Roger Staubach war ja an der Navy Akademie gewesen und er wollte dann allerdings lieber nach West Point, denn das war nur 50 Meilen entfernt. Denn man muss dazu sagen, mit 16, 17 hatte Steve Young noch keine Nacht außerhalb des Hauses verbracht. Er hatte noch nie irgendwo alleine übernachtet. Für ihn war das wirklich so, auch so eine psychische Geschichte. Ne? Also er hatte ständig Heimweh, wenn er weg war, also auf Klassenfahrten oder Ähnlichem. Und er wollte auf keinen Fall längere Zeit alleine sein. Allerdings, um zu studieren, musste er das natürlich. Und so begab er sich auf eine Recruiting-Tour nach West Point und sah dort den jungen Dan Marino spielen. Also den großen Quarterback, auf den er dann später dann auch nochmal treffen würde. Aber er ändert dann im Ende doch seine Meinung, denn er hatte ja auch ein Angebot der Brigham Young University. Aber er änderte dann nochmal seine Meinung, denn es gab noch eine andere Option. Sein Onkel, der in Utah lebte, wollte, dass er wie sein Vater an der Brigham Young University studiert und schickte daher dem Trainer, das war der berühmte Lavelle Edwards, also der war bekannt dafür, Quarterbacks auszubilden, und er bat diesen, seinen Neffen doch aufzunehmen, aber der hat darauf gar nicht reagiert. Aber Young hatte auch Glück, denn neben seinem Onkel hatte auch der Mormonenbischof in Greenwich gesehen, was er für ein Talent hat, und der war mit dem Lavelle Edwards befreundet, weil die früher zusammen gespielt hat. Der nahm dann auf Wunsch dieses Bischofs Kontakt mit dem Steve Young auf. Allerdings war es so, dass die Brigham Young Jugend ihn zwar einlud, allerdings nicht klar war, ob er da überhaupt genommen würde. Denn diese University war in den 80ern ein Paradies für Quarterbacks und hatte sehr hohe Anforderungen. Denn dieser Lavelle Edwards, der Trainer, hatte ein besonderes passintensives Spielsystem entwickelt, das besonders gut auch für College-Spieler geeignet waren. Allerdings legten sie großen Wert auf, dass die Quarterbacks klassisch waren. Rechtshänder, gut in der Pocket standen, hart im Nehmen, groß und einen starken Wurfarm hatten. Und da passte Steve Young eigentlich nicht so richtig rein, denn seine Stärke war es ja zu laufen als Quarterback. Er war mobil, konnte gut improvisieren, sich gut aus Bedouillen herausziehen, aber das war gar nicht so gefordert. Allerdings hatten die in der Brigham Young ihn auch gerne als Running Back verpflichtet, denn sie sahen seine Zeiten, damit gehörte er zu den schnellsten und besten und athletischsten Spielern. Und deshalb ging der Steve Young auch dahin, weil er jetzt natürlich den Vorteil sah, dass er da Verwandte hat und da vielleicht unterkommen könnte. Und dann wäre er ja nicht alleine in einer fremden Stadt. Tatsächlich war es dann allerdings so, dass man ihm erst sagte, es würde nicht für ein Stipendium reichen. Und er hatte sich dann schon überlegt, doch möglicherweise an eine andere Universität zu gehen. Und da war vor allem die University of Carolina interessant, denn die wollten ihn unbedingt haben, denn die wollten einen Quarterback, der selber gut laufen konnte. Allerdings kam es dazu nicht, denn kurz bevor Steve Young abreiste, bekam er nochmal eine Nachricht, dass er ein Gespräch haben könnte mit dem Trainer, und dort wurde ihm dann mitgeteilt, dass einer der Kandidaten, dem man ein Stipendium angeboten hat, das abgelehnt hatte und zu einer anderen Uni gegangen ist. Und somit war dann ein Platz frei. Er war dann sozusagen siebter Quarterback, also ganz am Ende. Und der Trainer hat ihm auch erklärt, dass man ihn vor allem erst einmal als Läufer sehen würde. Trotzdem nahm Steve Young das Angebot an, und da sein Onkel ziemlich weit außerhalb der Stadt wohnte, besorgte er jetzt erst einmal eine Unterkunft in der Nähe, und zwar bei einer wohlhabenden Familie mit 9 Kindern. Das Interessante an dieser Familie ist, neben dieser Familie wohnte die Osmond Family. Es wird wahrscheinlich nicht vielen sagen, mir sagt es auch nicht so viel, aber die Osmonds, die waren sowas wie die Kelly Family der USA in den 70ern. Eine Musikerfamilie, die mit Mann, Frau und Kindern auftrat. Also quasi wie bei uns die Kellys, und vor allem zwei der vielen Kinder, die die dann auch hatten, Donnie und Mary, die wurden in den USA richtig populär und bekannt. Und der Steve Young ging dann später auch mal mit dieser Mary aus. Insgesamt fühlte er sich da von Anfang an wohl, weil die Familie, wo er da unterkam, das waren ganz nette Leute. Die Mutter war wirklich sehr bemüht, sich um ihn zu kümmern. Und vor allem wollte er auch gerne lieber da bleiben, als an der Uni selber, wo er natürlich auch ein Zimmer haben könnte und sich mit einem Kameraden hätte teilen können. Aber da fühlte er sich doch sehr unwohl. Nach der ersten Trainingswoche im Trainingslager sagte ihm dann der Offensive Coach, er würde doch niemals Quarterback werden. Schon allein, weil er Linkshänder wäre. Das wäre doch völlig unnormal. Und er wäre kein richtiger Quarterback, denn sein Wurf wäre schlecht und er wäre ein Läufer. Er wäre der ideale Running Back, den man sich gesucht hätte. Und man schlug ihm dann vor, dass er dorthin wechselt. Das Ganze war halt so, dass der Offensive Coach halt ganz klare Vorstellung hatte, wie sein Quarterback auszusehen hatte, und der wollte den Young von Anfang an nicht. man hatte dann sich überlegt, neben dem Running Back wäre er doch möglicherweise auch gut als Cornerback oder als Safety geeignet. Und auch dort wurde er dann ausprobiert. Das Ganze passte dem Young eigentlich überhaupt nicht. Und deshalb waren die ersten Monate richtig schwierig. Und hinzu kam dann auch noch, dass er erneut das Angebot von Carolina hatte, denn deren Star Quarterback hatte sich verletzt und daher war man erst recht daran interessiert, ihn zu bekommen und da hätte sogar die Möglichkeit bestanden, dass er sofort hätte spielen können. Allerdings, nach einem Gespräch mit seinem Vater, lehnte er das erneut ab und der Vater hat ihm geraten, sich einfach durchzubeißen und er würde seine Chance kriegen. Die spielt dann auch ein bisschen so die Religion und die Geschichte natürlich eine Rolle, ne? Die Geschichte der Familie. Aber Young hat sich dann tatsächlich aufs Lernen konzentriert, er arbeitete an sich und machte nach jedem Defense-Training und Offense-Running-Training auch immer noch ein Training als Quarterback. Das Ganze zeigte dann auch Wirkung, denn vor der zweiten Saison verließ dann der Offensive Coach die Uni. Der neue Coach erkannte sofort Youngs Potenzial, denn er hatte ihn mehrfach beobachtet, wie er nach dem normalen Training hunderte von Würfen macht. Und das hat ihn beeindruckt. Tatsächlich war es dann auch so, dass er den Haupttrainer Edwards überreden konnte, den Steve Young wieder als Quarterback aufzunehmen und ihn auszuprobieren. Er hatte natürlich auch ein bisschen Glück daher, dass sich der Star-Quarterback der Uni, der auch schon älter war, Jim McMahon, der 1985 mit den Chicago Bears den Super Bowl gewinnen sollte, verletzte. Und Steve Young konnte sich dann, weil auch ein, zwei andere Quarterbacks freiwillig die Uni gewechselt hatten, weil sie wenig Chancen sahen, tatsächlich nun seine erste Spielchance bekam. In einem Vorbereitungsspiel durfte er beginnen. Und er spielte dann so gut, dass er der erste Backup wurde, direkt hinter Jim McMahon. Und er konnte sich da halt viel abschauen. Und dieser Jim McMahon, ja, das ist genau das Gegenteil von eigentlich von Steve Young. Denn der, ja, der war schwierig, der war laut, der war auffällig. Das war so ein bisschen so ein, ja, Flash Thompson aus Spider-Man-Comics-Typ, so ein, der auch passte nachher richtig gut zu diesen Bears von 85. Das waren so ein bisschen so die Punks, die Rowdies. Und ja, der war halt ein ungewöhnlicher Typ. Trotzdem kam der Steve Young, der ja so ganz eher bieder war und religiös war und kein Alkohol trank, der kam gut mit dem aus. Durch dieses Training auch mit dem McMahon entwickelte sich vor allem seine Würfe. Die wurden immer besser und er fand durch diesen Offense-Coach auch so die richtige Balance zwischen Laufen und Werfen. Also er wurde da schon richtig gut und es war eigentlich klar, dass er der Nachfolger werden sollte. Und im Oktober 81 war es dann soweit. Während eines Spiels verletzte sich McMahon in seinem letzten Jahr und Young kam zu seinem ersten offiziellen College-Spiel zum Einsatz und er brachte dann die bisherige Führung auch mit einem eigenen Touchdown-Pass über die Runden und die Presse wurde jetzt erstmals auf ihn aufmerksam, vor allem natürlich wegen seines Namens und seiner Verwandtschaft zu dem Universitätsgründer und das war dann sogar so, dass er nach New York geflogen wurde, um bei Good Morning America aufzutreten. Dort wurde er natürlich nach Brigham Young gefragt und ob er denn so ein richtiger Star an der Schule wäre, weil er ja aus dieser berühmten Familie käme und der Steve Young war so ein bisschen verwirrt und sagte, naja, also man muss das mal so sehen. Mein Vorfahr, der Brigham Young, hatte über 50 Kinder. Über 3-4 Generationen sind wir jetzt ein paar hundert in Utah. Also das wäre gar nichts Besonderes. Da würde keiner Aufsehens wegen ihm machen. Das kam auch beim Team gut an, beim Trainer gut an. So, dass er dann nochmal 2 Spiele gemacht hat, bevor McMahon dann zurückkehrte. Denn der war ja nun in seinem letzten Jahr und der war ja eigentlich der Star der Uni. Und der McMahon hat auch direkt so einen Passing-Yard-Rekord aufgestellt in der NCAA. Also der war wirklich absoluter Top-Profi. Aber Steve Young war dann der Nachfolger und er bekam wieder einen neuen Offense-Coach. Und das war Mike Holmgreen. Den werden wir später nochmal hören, denn der war auch später der Offensive-Coach der 49ers. Young wurde jetzt also der neue Starter. Aber der Druck war riesengroß, denn nach den Erfolgen unter McMahon erwartete man jetzt von Steve Young, der ja schon gute Spiele gemacht hatte, eigentlich das Gleiche und dass er in diese riesigen Fußstapfen trifft. Nach außen hin war der Steve Young immer, auch später in der NFL, ein ganz cooler Typ, selbstbewusst trat er auf, der wirkte immer so, als wäre er überhaupt nicht nervös, aber innerlich hatte er schon am College richtig psychische Probleme, teilweise überhaupt morgens aufzustehen, obwohl er ja so ein Überflieger war. Einerseits hatte er immer das Gefühl, er tut zu wenig, obwohl er Einsernoten hatte, noch zur Kirche ging, ehrenamtlich tätig war und noch Football und Baseball und Basketball spielen war, aber irgendwas in seiner Psyche war dann halt immer so, dass er sagte, ich schaffe das alles nicht. Er brauchte dann tatsächlich auch so ein bisschen Hilfe und die fand er dann bei dieser Frau, wo er bei der Familie am Anfang untergebracht war. Ne? Die half ihm auch so, baute ihn dann wieder auf so ein bisschen. Natürlich nach außen hat das nie einer mitgekriegt, so wie er das in seiner Biografie schreibt. Und hinzu kam dann auch noch, was das Ganze ein bisschen verschlimmert hatte, dass er in seinem ersten Spiel, in der ersten Halbzeit, 5 Interceptions warf. Trotzdem verloren sie nur ganz knapp 17-14. Ihm machte das so ein bisschen zu schaffen, aber der Trainer meinte, er solle sich nicht draus machen, er solle immer weiter werfen. Und es sollte dann auch so kommen, dass das Blatt sich wendet. Die erste Saison verlief einigermaßen gut. Man gewann 8-mal, verlor 4-mal. Und das war schon ein guter Start. Für ihn selber war es allerdings wie eine totale Niederlage. Er sagte so, wenn er alleine war, hat er immer gedacht, das werde ich nicht schaffen, ich muss aufhören mit dem Football. Aber er machte dann tatsächlich weiter. Im April 83, nach dem Semester, wollte er nach Hause fliegen. Aber auf Wunsch von Freunden seiner Eltern fuhr er stattdessen mit dem Auto, um deren jüngere Tochter Jill zu begleiten. Denn die wollte mit dem Auto von Utah nach Connecticut. Also eine Wahnsinnsstrecke. Und er sollte sie begleiten, damit da nichts passiert. Tatsächlich kam dann sogar noch ein Freund von dem Mädchen kurz entschlossen auch noch mit. Steve Young fuhr los, so fuhr die ganze Nacht durch bis morgens früh. Dann machte man eine Pause bei McDonald's und die Jill sagte dann, sie würde jetzt mal ein kurzes Stück fahren, dann könnte er eine Stunde schlafen. Das hat er dann auch gemacht. Er saß am Beifahrersitz und ist sofort eingeschlafen. Aber nach einer halben Stunde wird er plötzlich wach, weil das Auto schlingert und er sieht nur noch, wie der Kopf von der Jill bewusstlos an der Fensterscheibe lehnt. Und er greift sofort in das Lenkrad, kann allerdings nicht mehr verhindern, dass das Auto von der Straße im Graben landet, sich dadurch mehrfach überschlägt. Aber wie durch ein Wunder bleibt er völlig unverletzt, obwohl er nicht angeschnallt war. Er rollt quasi mit dem Wagen mit und als der Wagen dann zur Ruhe kommt, steigt er aus dem Auto sofort aus, versucht die Jill dann durch das zerschlagene Fenster rauszuholen und sieht, dass sie nicht mehr bei Bewusstsein ist. Der andere Freund, der hinten lag, war ebenfalls schwer verletzt, aber bei Bewusstsein. Das hatten dann auf dieser Landstraße, wir sind ja hier Anfang der 80er, ein paar Leute mitgefahren und tatsächlich mussten die ja, weil es ja keine Handys gab, erst einmal kilometerweit fahren, dann den Notruf wählen und es dauerte über eine halbe Stunde, bis der Krankenwagen überhaupt da war. Aber Jill war leider verstorben und das wahrscheinlich allerdings schon vor dem Crash. Was sie genau hatte, das hat er nicht erfahren, aber er selber kam nur mit ein paar Kratzer davon. Das Ganze hat ihn extrem mitgenommen, weil die Jill auch so ein bisschen sowas wie eine kleine Schwester war, denn er war mal mit der älteren Schwester von ihr befreundet gewesen oder zusammen gewesen. Deshalb war das für ihn ganz schwer zu überwinden und es hat ihn auch wirklich Überwindung gekostet, wieder zurück zur Uni zu gehen. Aber tatsächlich sollte die kommende Saison 83 seine beste und legendärste College-Saison werden. 71% Completion Rate, über 3400 Passing Yards, 587 Rushing Yards. Also er war absolut top und sie hatten 11 Siege und nur eine Niederlage und gehörten damit auf einmal zu den Top des Landes. Aber diese Uni selber war eigentlich nicht eine dieser Top-Universitäten, obwohl sie bekannt war für Quarterbacks. So brachte Steve Young diese ganz nach oben. Und tatsächlich gelang es ihnen dann sogar in den Rose Bowl und diesen gegen die favorisierte UCLA zu gewinnen. Also ein Riesenerfolg für die Uni. Und der Steve Young wurde dann auch ein All-American, setzte sich dann auch bei der Wahl zum besten Quarterback gegen Jeff Hostetler, Boomer Esiason durch und man hätte jetzt ja auch gedacht, der gewinnt die Heisman Trophy. Allerdings gab es da noch einen Running Back, Mike Dozier. Und der war dann tatsächlich der Heisman Trophy Gewinner. Aber Steve Young war Zweiter bei der Wahl. Also ein Riesenerfolg. Und man dachte jetzt auch, das wird der neue NFL Quarterback Star. Allerdings, dazu sollte es nicht kommen. Denn statt in die NFL wechselt er in die USFL. Die alternative Profiliga United States Football League, die im Frühjahr 83 gegründet wurde Und da machen wir einen kurzen Exkurs, weil das ist eigentlich ganz interessant. In meiner ersten Folge über die Geschichte der NFL haben wir ja bereits über zwei Konkurrenzligen gesprochen, wo es später einen Merger gab, die AAFC und die AFC. Doch tatsächlich gab es dann auch danach immer mal wieder kurze Versuche von Ligenkonkurrenz der NFL zu werden. Und diese USFL war eine davon. Allerdings hatte die einen guten Ansatz. Man hatte sich über 10 Jahre schon versucht, ein Konzept zu entwickeln. Und zu diesem Konzept gehörte es, nicht nur moderne, offensiver oder vielleicht auch mehr Geld reinzuholen, was ja auch schon andere Ligen versucht hatten, sondern man ging dahin und sagte, wir gehen der NFL aus dem Weg und allen anderen großen Sportarten eigentlich auch, denn wir werden im Frühjahr spielen, nicht im Herbst und Winter, sondern dann, wenn eigentlich erst die Baseball-Saison wieder beginnt, quasi da noch nicht viel los ist und Basketball und Eishockey quasi zu Ende ist, da steigt dann die Liga ein und hat dann fast wenig Konkurrenz und sahen darin auch die Möglichkeit, Fernsehsender für sich zu gewinnen, quasi in dieser sportlosen Zeit oder wo wenig Sport war, da Football zu platzieren. Und das Ganze sorgte dann für großes Aufsehen und man hatte sich ja lange vorbereitet und hatte auch viel Geld schon gesammelt oder Leute rangeholt mit viel Geld. Und so gelang es ihnen tatsächlich bereits im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren echte Top-Talente, Profis der NFL, aber auch die Erstrunden-Picks der Draft zu bekommen. So wechselte Herschel Walker, College-Superstar, in die USFL. Dazu gehörten dann auch noch Jim Kelly, der legendäre Quarterback der Buffalo Bills, Steve Young, Reggie White und viele, viele andere auch. Also es waren hunderte von Spielern, die vom College bzw. von der NFL abgeworben wurden. Allerdings, die NFL sah die gar nicht als so große Konkurrenz, sondern haben sich gedacht, naja, die werden genauso schnell wieder verschwinden wie die anderen auch. Und tatsächlich machte die USFL dann auch Fehler, denn statt langfristig zu denken, erweiterten sie die Liga von 12 Teams bereits im zweiten Jahr auf 18 Teams, obwohl dann für die neuen Teams diese finanziellen Grundlagen gar nicht geschaffen waren und auch Standorte überfordert wurden. Und so kam es dann dazu, dass Franchises immer wieder verkauft und verschoben wurden oder finanzielle Probleme bekamen. Und hinzu kam, dass 1984 auch noch Donald Trump einstieg. Er übernahm die Kontrolle der New Jersey Generals und er war einer der treibenden Kräfte hinter der Entscheidung im Herbst 86 die NFL zu verklagen. Und zwar wegen Schadensersatz über mehrere hundert Millionen wegen einer Monopolbildung zusammen mit den Fernsehsendern. Denn die USFL hatte doch Schwierigkeiten, Fernsehsender und Geldeinnahmen zu generieren und das lag wohl daran, dass die NFL mit großen Fernsehsendern Verträge hatte und natürlich nicht wollte, dass diese die USFL übertrugen. Tatsächlich gewinnt man nachher auch noch nach längerer Zeit diesen Prozess. Man bekommt allerdings nur eine symbolträchtige Entschädigung von $1, die dann kartellrechtlich sogar verdreifacht wurde auf $3. Das Ganze war also ein völliger Pyrrhussieg und hat die USFL auch finanziell schwer geschadet. Dazu muss man sagen, dass Donald Trump eigentlich nur ein Interesse hatte. Der wollte vorher schon in die NFL und das hat man ihm allerdings verweigert, obwohl er mehrere Anläufe genommen hatte. Und er hatte jetzt die Idee, dass er halt diesen Druck aufbaut mit der USFL, nur mit dem Ziel, wieder einen Merger zu erreichen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Dazu war die USFL einfach zu schwach, beziehungsweise hatte sich zu sehr übernommen. Und so war dann quasi 1986 auch schon wieder Schluss. Aber zunächst war es halt so, dass Steve Young, er war ja auf der Uni, dieses ein unglaublich attraktives Angebot der Los Angeles Express erhalten hat. Also hieß das Team der USFL. Denn man bot ihm wahnsinnige $40 Millionen für einen 4-Jahres-Vertrag. Allerdings sollte die Summe über 4 Jahrzehnte ausgezahlt werden. Das wären heute umgerechnet $130 Millionen gewesen. Also mehr als doppelt so viel, wie der Cam Ward 2025 als Bester im Draft bekommen hat. Und für die 4 Jahre an sich, wo er spielen sollte, für die Liga, sollte er 5,9 Millionen bekommen. Der ganze Rest sollte dann später über die Jahrzehnte verteilt gezahlt werden. Und dieses Angebot, das war verlockend und die NFL hat alles versucht, um ihn noch zur NFL zu bringen. Die haben selbst Roger Staubach, sein großes Idol, persönlich bei ihm vorbeigeschickt, damit er mit ihm redet und ihn überredet. Aber was gegen die NFL sprach, dass die Buccaneers den ersten Pick hatten in der NFL. Und die waren ein echt schlechtes Team, aber diese gaben dann den First-Round-Pick an die Cincinnati Bengals. Diese hatten aber schon mit Ken Anderson einen Top-Quarterback und da sah er eigentlich keine Chance für sich selbst. Daher hat er dann darauf verzichtet und ging in die USFL. Die Bengals selber haben diesen First-Round-Pick dann später auch nochmal weitergegeben an die New England Patriots. Das wäre für ihn interessant gewesen, da wäre er in der Ostküste verblieben. Tatsächlich spielte der Steve Young dann 2 Saisons in der USFL. Er kam in der ersten Saison erst im 7. Spiel überhaupt dazu, da er noch seinen Abschluss machen wollte. Und er wollte dann ebenfalls Rechtswissenschaft noch nebenbei studieren, also neben seiner Profikarriere. Und um es vorwegzunehmen, er hat das auch sehr erfolgreich gemacht. Also er hat das auch durchgezogen. Aber in der USFL hat er 2 Saisons gespielt. Die waren so lala, die waren ganz gut. Aber die ganze USFL, die war halt auch wirklich noch so im Beginn, im Aufbau. Da war alles noch nicht so sicher. Und gerade die Los Angeles Express, die hatten natürlich auch das Problem, dass in diesem Ballungsgebiet schon NFL-Teams gab und Riesenkonkurrenz und die kriegten überhaupt nicht so eine Fanbase aufgebaut und auch finanziell, was Zuschauer angeht, war das richtig schlecht. Und so war es dann halt schon so, dass Ende 84 es finanzielle Probleme gab und der Steve Young wollte da weg. Jetzt war es allerdings so, dass die Liga ihn nicht einfach gehen lassen würde, weil er war auch schon eines der Zugpferde. Und die verlangten erst 2 Millionen Dollar, damit er gehen konnte. Er hat dann 1,2 Millionen bezahlt. Dann war es halt so, dass er in die NFL wechseln konnte. Allerdings konnte er sich nicht aussuchen, wohin er ging. Denn seine Rechte wurden bereits durch einen sogenannten Special Supplement Draft 1984 entschieden. Und da hatten in diesem Draft wieder die Buccaneers den ersten Pick und die wählten den Steve Young auch in diesem Supplement Draft und hatten dann die Rechte, sobald der Steve Young irgendwo in der NFL anfangen wollte. Und daher musste er jetzt also zu den Buccaneers. Und die Buccaneers, die waren nicht nur ein schlechtes Team, die hatten auch einen berühmt-berüchtigten Besitzer, Hugh Franklin Culverhouse. Der hatte gerade erst 1974 die Buccaneers überhaupt gegründet und die spielten erst seit 1976 in der NFL als Expansion-Team zusammen mit den Seahawks. Und absolut chaotisches Franchise waren die Buccaneers damals. Der war so umstritten, es hieß, die Angestellten leben in einer Atmosphäre der Furcht. Und der Besitzer soll sehr geizig gewesen sein. Das kam besonders dadurch, dass der bisherige Quarterback Doug Williams, der in 82 spielte, extrem niedrig bezahlt wurde. Viel niedriger als jeder andere Quarterback in der NFL. Allerdings war es so, dass der Steve Young an sich nach dem ersten Gespräch ein gutes Gefühl hatte bei den Buccaneers. Allerdings stellte er dann schnell fest, als es in die Saison ging, mit diesem Team kann er nichts gewinnen. Also dieses dysfunktionale Umfeld, ein schlechtes Team, das auch schlecht zusammengestellt war, ständig wechselnde Coaches, eine ganz schwache Offensive Line. Das führte dann dazu, dass er ständig gesackt und gejagt wurde und kaum Zeit hatte zu werfen. Und seine Statistiken, die waren echt dürftig. Er erzielt uns in der ersten Saison nur 3 Siege. Aber das lag halt weniger an ihm, sondern halt an dem Rest des Teams. Hinzu kam dann für ihn, was besonders negativ war, dass die Buccaneers im Draft 87 einen weiteren Quarterback verpflichteten. Und zwar Vinny Testaverde. Der war auch sehr bekannt. Und in der Presse schrieb man über den Steve Young, er wäre verbrannt, ne? Oder gefangen quasi. Man regte doch an, dass er sich was Neues sucht. Und auch der Steve Young wusste, er brauchte einen Neuanfang. Aber wohin? Und so einfach war das mit dem Wechsel ja nicht, da es noch keine Free Agency gab. Aber 1987 kam dann noch die Chance seines Lebens. Zu einer Zeit privaten Chaos bei Steve Young, was man eigentlich gar nicht vermutet hätte. Denn der Steve Young, der wollte im Januar 87 heiraten und auch schon seine Familie reiste eigentlich an für diese Hochzeit. Und am Tag der Hochzeit sagte er dann die Hochzeit ab, trennte sich von seiner Verlobten und das Ganze hat dann einen riesen Aufruhr nach sich gezogen. Gleichzeitig erhielt er das Angebot der San Francisco 49ers, dass er von den Tampa Bay Buccaneers dahin wechselt und die waren damit auch sehr einverstanden. Gegen einen 2. und 4. Runden-Pick im Draft tradeten die den Steve Young halt zu den 49ers. Hintergrund war, dass der Bill Walsh bei den 49ers gut befreundet war mit dem College-Coach Lavelle Edwards, bei dem Steve Young ja gespielt hatte. Und der riet dem Walsh dazu, sich den Steve Young nochmal genau anzusehen. Der könnte genau der Richtige sein, der noch quasi so ein Add-on wäre zu der West Coast Offense, die der Bill Walsh entwickelt hatte, weil der halt so ein guter Läufer war. Das könnte dann nochmal so eine extra Gefahr werden für die Gegner. Und daher war der Walsh sehr interessiert an dem Steve Young. Jetzt gab es natürlich ein Problem, das im Raum stand, auch um Steve Young zu überzeugen. Es war ja noch Joe Montana da und der hatte zu der Zeit schon 2 Super Bowls gewonnen. Denn der war ja halt nicht nur irgendein Quarterback, sondern ein echter Superstar und geliebt von den Fans. Aber Joe Montana war ja in 86, das hatte ich in der letzten Folge kurz angesprochen, am Rücken operiert worden. Und da hat er sich einen kompletten Bandscheibenbruch zugezogen, sodass die Ärzte ihm rieten, die Karriere zu beenden. Und in dieser Situation hat der Bill Walsh dem Steve Young erklärt, dass er davon ausgehe, dass der Joe Montana nie wieder richtig zurückkam. Der war zwar 86 nach 7 Wochen wieder zurückgekommen, hatte allerdings eine sehr schlechte Saison, hat mehr Interceptions als Touchdowns geworfen. Also es gab Gerüchte, ob das so wirklich klappen würde. Und der Bill Walsh, der wollte da halt vorsorgen und machte dem Steve Young das auch so schmackhaft, dass er sagte, über kurz, über lang wirst du der Nachfolger. Das wird nicht so lange dauern bei den Verletzungen, die der Joe Montana schon hatte. Aber 87, wir sind in der Vorbereitung, Joe Montana ist topfit. Und da er in der Öffentlichkeit ja als unantastbar galt, war das für den Steve Young schon so ein erster echter Dämpfer. Das machte ihm am Anfang schon so ein bisschen zu schaffen. Gut, der hat ja auch gedacht, so ein Jahr oder so, das kann ich überbrücken. Aber auch in der Öffentlichkeit war klar, Joe Montana, wenn er irgendwie fit wird, wird er immer spielen. Aber auch in der Öffentlichkeit war jetzt klar, es gab 2 Top-Quarterbacks und in der Presse wurde immer gesagt, das ist die Rivalität und Konkurrenz und das beherrschte auch so in der ganzen Westküste, so die Zeitungen und ähnliches. Und das lag natürlich auch daran, dass der Bill Walsh das Ganze irgendwie auch förderte, diese Konkurrenzsituation. Wir hatten in dem Jahr 87 so eine Streiksaison, die lief eigentlich ganz gut. Man kam durch die Streiksaison ganz gut durch und kam dann auch in die Playoffs und spielte dann gegen die Minnesota Vikings, einem totalen Underdog zu dieser Zeit. Das Spiel wurde zum Tiefpunkt von Joe Montanas Karriere. Die Vikings setzten ihn so unter Druck und er spielte auch schlecht und dann passierte es. Bill Walsh wechselt Joe Montana aus, obwohl er nicht verletzt ist oder angeschlagen ist. Und Steve Young kommt jetzt rein und für viele war so, ja, das ist jetzt der Wendepunkt. Und der Steve Young spielt auch gut, allerdings, er macht 2 Touchdown-Pässe, das reicht aber nicht, um die Niederlage zu verhindern. Man verliert 24-36 und die Saison ist vorbei. Ja, das war auch für Steve Young schwierig, weil er sah ja jetzt seine Chance kommen, machte sich dann Vorwürfe, dass er den Sieg, dieses Comeback-Kid-Image, das ja Joe Montana hat, jetzt nicht zeigen konnte. Trotzdem fängt er sich und dann 88 war ja noch größere Frage, wer spielt jetzt? Bill Walsh hatte Joe Montana ja im letzten Spiel ausgewechselt. Tatsächlich war es ja so eine Saison, wo es immer wieder gewechselt hat. Ne? Mal spielte Montana, also der fing an, dann wurde der, weil er verletzt war oder angeschlagen war, durch Young ersetzt. Dann spielte der Young mal schlecht. Dann wurde Joe Montana wieder eingewechselt und das war ein richtiges Problem für die Mannschaft. Allerdings auch vor allem für den Steve Young, weil immer wieder klar war, im Endeffekt wird es immer auf Montana hinauslaufen. So war es dann auch. In einem Gespräch hat sich ja dann der Bill Walsh für den Montana als Starter für den Rest der Saison entschieden, weil damit das Team zur Ruhe kam. Tatsächlich gewinnen ja sie ja dann in dieser Saison 88-89 und Montana gewinnt den Super Bowl. Und im Jahr darauf erneut Super Bowl-Sieg. Noch bessere Saison von Joe Montana. Jetzt war ja klar, der ist quasi, da kommt er ja nicht vorbei. Und schon in dieser Saison 98-90 und 90-91, da will der Steve Young eigentlich weg. Versucht auch alles, allerdings die 49ers lassen ihn nicht gehen. Und da es ja nicht die Möglichkeit gab zu gehen, musste er dann bleiben. Der hat sich nichts anmerken lassen oder so, aber für ihn, sagt er, psychisch war das natürlich ein echtes Problem. Und die Saison 90-91 sollte ja eigentlich die Riesensaison werden, der Threepeat, wie ich ja eben schon geschildert habe, aber dazu kam es ja. Aber wie gesagt, Joe Montana und Steve Young, das war immer noch die große Rivalität, aber die beiden hatten sich auch miteinander gewöhnt. Also es gab nie Streit zwischen diesen beiden, auch vorher nicht. Aber jetzt auch in den Saison, wo der Joe Montana so richtig gut war, war auch für den Steve Young klar, der spielt und der hat das auch professionell angenommen. Also ein bisschen wie manchmal so eine Fußballnationalmannschaft, so Olli Kahn und Jens Lehmann oder Manuel Neuer, wo alle anderen auch spielen wollen, aber klar ist, der Goat, der spielt halt. Trotzdem war das für den Steve Young immer ein ganz komisches Gefühl. Also die machten auch viel miteinander, die gingen mittlerweile Golf spielen und die lachten auch miteinander, aber das war immer so von dieser Konkurrenz geprägt. Und auch der Joe Montana hat ja immer im Hintergrund, wenn ich schlecht spiele, wie 86, 87, dann kommt der Steve Young vielleicht jetzt doch und nimmt mir den Platz weg. Also für beide ein komisches Gefühl. Und es gibt aber auch so eine ganz lustige Geschichte, der Joe Montana lädt den Steve Young mal zu sich nach Hause zum Essen ein abends. Und als der Steve Young so reinkam, kommt so die dreijährige Tochter in das Zimmer, guckt ihn an und sagt zum Vater, ist das der, den wir hassen? Und der Joe Montana, nein, nein, das ist jemand anderes und alle müssen schon schmunzeln. Also insgesamt hat der Steve Young sich super korrekt verhalten. Obwohl er immer wieder weg wollte, ist er geblieben. Und er hoffte jetzt natürlich, dass seine große Chance kommen sollte und die sollte auch kommen. Also wir sind jetzt in der Saison 91-92. Vor der Saison gibt es so einen ersten Umbruch. Roger Craig, Ronnie Lott, die werden plötzlich auf die Plan B-Liste gesetzt. Das war noch so eine Phase, wo es noch keine richtige Free Agency gab. Man konnte als Team 37 Spieler sichern und also quasi alle Stars. Aber die 49ers, die machten davon keinen Gebrauch. Weil der Roger Craig verletzungsanfällig war, der Ronnie Lott angeblich ein bisschen in die Jahre gekommen sei, aber vor allem auch, weil die viel verdienten. Also die 49ers waren sehr, sehr großzügig eigentlich, also beziehungsweise der Eddie DeBartolo, der Besitzer der 49ers, aber die hatten ein Riesenbudget und irgendwo wollte man jetzt auch ein bisschen was einsparen. Und auch der Steve Young überlegte, naja, auch wenn das jetzt im letzten Spiel reingekommen ist und der Montana verletzt war, ich muss doch woanders aufhören, weil auch dieser Schatten von dem Montana so groß ist und er hätte die Möglichkeit, jetzt zu den LA Raiders zu wechseln. Allerdings, auch da setzt er sich wieder mit der Familie zusammen und überlegt sich dann tatsächlich doch zu bleiben. Obwohl andere Berater und so ihm gesagt haben, wechsel, du musst da raus, hat er das Gefühl, nein, ich glaube, ich bin jetzt dran. Obwohl Joe Montana eigentlich wieder zurückkam, denn in der Vorbereitung, da war der Joe Montana mal wieder da und er wirkte auch relativ fit. Da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Einschub. In dieser Saison geht's für die 49ers in der Vorbereitung nach Berlin, nach Deutschland. Das war so eine Zeit 1990 bis 94. Viele werden sich wahrscheinlich dran erinnern. Also auch für mich war das so der Einstieg, richtiger Einstieg ins Football. Da spielten die NFL in Vorbereitungsspielen in Deutschland. Und 91 kam halt Joe Montana mit den 49ers. Ne? Mein großer Held kam dann quasi. Und der war dann auch live im Sportstudio. Und das Ganze diente ja dem Aufbau die World League of American Football, dem Vorläufer der NFL Europe. Also damals dann später ja die Frankfurt Galaxy und so, die großen Zeiten. Da haben die NFL jetzt mit diesen Vorbereitungsspielen so ein bisschen vorgebaut und als Attraktion. Dazu muss man sagen, dass der Joe Montana in dem Sportstudio auf die Torwand geworfen mit dem Fußball und nicht getroffen hat. Aber das war ein Riesenereignis. Tatsächlich war es allerdings auch für den Joe Montana nochmal ein Riesenproblem. Denn in diesem Spiel, da kriegt er nochmal so einen Stoß oder einen Sack und der verletzt sich wieder. Wird dann, weil er nicht fit wird zum Ligastart, auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Und das bedeutet, dass dann Steve Young der Starter in dieser Saison war. Und hinzu kam, als er dann im Oktober wieder anfing, erste Würfe zu machen, reißt er sich auch noch die Ellenbogensehne, muss operiert werden, fällt die gesamte Zeit aus. Im Grunde verliert er zwei Saisons. Also im Grunde war nun Steve Young an der Reihe, endlich mit 30 Jahren war er der Starter. Hinzu kam, dass die Saison 91-92 auch gar nicht besonders gut lief für den Steve Young. Die 49ers starteten 2-4. Und als sie dann doch sich alle an den Steve Young gewöhnt und richtig in Fahrt kam, verletzte sich Young und musste 5 Wochen pausieren. Es musste also der dritte Quarterback spielen. Und der Steve Young kam zum letzten Regular Season Game zurück. Und trotz eines 52-14 Sieges gegen die Bears reicht es erstmals seit 82 nicht für die Playoffs. Mit einer 10-6 Bilanz. Als erste Mannschaft mit 10 Siegen waren sie nicht für die Playoffs qualifiziert. Das war einfach auch ein bisschen Pech in dieser Saison. Aber in der Saison 92 wollte Steve Young nun alles besser machen. Jetzt, wo er direkt von der Saison an als Starter eingeplant war, sollte es besser laufen. Allerdings gab es wieder einen Zwischenfall. Charles Haley, der beste Passrusher der 49ers, der seit 88 Jahren da war, auch schon zweimal einen Super Bowl gewonnen hat, wurde verkauft. Der Hintergrund war, dass der Charles Haley ein ganz schwieriger Mensch war. Der hatte psychische Probleme, der nahm Ritalin, weil man ADHS für Erwachsene bei ihm diagnostiziert hatte. Tatsächlich litt er aber wohl an einer bipolaren Störung, wie man später rausgefunden hatte. Auf jeden Fall, er war völlig unberechenbar und er konnte jederzeit explodieren. Und er war teilweise im Team sehr unangenehm, weil er so Leute auf dem Kicker hatte und die ständig anmachte oder auf die zuging, wenn die irgendeinen Fehler gemacht haben. Und eins seiner Opfer war unter anderem auch gerne der Steve Young. Und nach einem Spiel gegen die Raiders rastete der in der Saison am Anfang so aus, dass er den Steve Young angreifen wollte. Und die Spieler konnten ihn nicht beruhigen, so mussten dann Spieler in die Nebenkabine gehen, denn da spielte der Ronnie Lott und der war der beste Freund von dem Charles Haley und der konnte ihn dann tatsächlich halbwegs beruhigen. Allerdings legte sich der auch noch mit dem Trainer George Seifert an und wollte diesen auch attackieren. Und da war dann Schluss. Also man hatte dann das Gefühl, auch wenn er ein super Spieler war für die 49ers und ganz wichtig, hat man ihn verkauft und man verkaufte ihn an die Dallas Cowboys. Und das war halt ein riesen Fehler, denn das war das Puzzleteil, was den Cowboys eigentlich noch fehlte, um das richtige Top-Team zu werden. Und in den nächsten 5 Jahren gewinnt der Charles Haley 3 Super Bowls mit den Cowboys und die sind ja das Team der frühen 90er, die Cowboys. Mit wahnsinnigen Stars, Troy Aikman, Emmitt Smith, also auf die kommen wir ja auch später nochmal. Also das war ein schwerer Fehler und das schadet natürlich jetzt indirekt auch dem Steve Young. Aber durch den Steve Young und seine Supersaison, denn er wurde auch zum MVP der NFL gewählt, stand eine Bilanz von 14-2. Also im Grunde merkte man nach außen hin gar nicht. Und auch Joe Montana wurde gar nicht so sehr vermisst, obwohl der im letzten regulären Spiel nochmal eingewechselt wurde. Er war da erstmals wieder fit. Aber weil der natürlich so gut war, der Steve Young, blieb der Seifert bei ihm und ging mit ihm in die Playoffs. Und auch da lief es richtig gut. Man startete 20-13 gegen die Washington Redskins. Und im NFC-Finale wartete der alte Rivale, die Dallas Cowboys. Jetzt mit Trainer Jimmy Johnson, dem Charles Haley, den man ja dazugeholt hatte, Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin. Also eine Wahnsinnstruppe. Und trotzdem war man bei den 49ers eigentlich sicher, die besiegen wir. Aber das Spiel, das lief von Anfang gegen die. Man hatte 4 Ballverluste und verlor dann sang- und klanglos 30-20. Das nagte, wie er dann selber sagt, auch an ihm, ob er derjenige ist, den es braucht, um einen Titel zu gewinnen. Und vor allem auch sein Standing in der Mannschaft oder sagen wir mal bei den Fans war jetzt auch wieder ziemlich runter und viele forderten jetzt doch wieder Joe Montana, der ja jetzt schon 37 war und dass der zurückkehrt. Und auch in der Vereinsführung war man sich nicht so einig. Im Endeffekt ist es jetzt so gelaufen, dass Joe Montana selber entschieden hat. Der hat erklärt, er wird nicht weitermachen. Andere sagen, es wäre halt so gewesen, dass man ihm signalisierte, Steve Young bleibt die Nummer 1, der ist jünger, der ist athletischer und man hatte auch Angst, dass der Joe Montana so eine ganze Saison nicht durchstehen wird. Tatsächlich wechselt der Joe Montana dann zu den Kansas City Chiefs. Und zwar für einen First-Round-Pick der Chiefs holen die den quasi besten Quarterback sich dazu. Und in den Medien, da die beiden dann auch aufeinandertreffen sollten, die beiden Teams, sprach man schon vom Krieg der Quarterbacks. Tja, Steve Young stand jetzt nun unter noch größerem Erwartungsdruck. Also auch sich selber machte er so einen Druck, weil auch er hatte das Gefühl, die Zeit läuft für ihn ab. Und tatsächlich durch diesen Druck, auch wenn ihn das so, wenn er zu Hause war, so fertig gemacht hatte, irgendwie konnte er das immer kanalisieren, dass dann noch bessere Leistungen rauskamen. Je mehr Druck da war, desto besser spielte er dann. Und er brach dann Vereinsrekorde von Joe Montana, die deklassierten mal die Giants, also die ehemaligen großen Konkurrenten, 44-3. Aber im NFC Championship Game in den Playoffs warteten wieder die Dallas Cowboys. Und so gab es dann schon vor dem Kickoff erste rudelnde Handgreiflichkeiten, vor allem Jerry Rice war da involviert. Allerdings, im Spiel selber hatten die 49ers keine Chance und die verloren 38-21 und erneut gewannen die Cowboys, kamen in den Super Bowl und gewannen wie im Vorjahr auch gegen die Buffalo Bills 2 Titel hintereinander. Die Bills ne, ist ja legendär, dass die nie was gewinnen und viermal hintereinander im Super Bowl verlieren. Das waren zwei bittere Niederlagen und das wollte vor allem auch der Besitzer der 49ers nicht auf sich sitzen lassen. Und der verstand sich sowieso nicht mit dem Besitzer der Cowboys, dem Jerry Jones. Das war ja auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, ein ganz schwieriger Mensch, der auch der NFL sehr viel Ärger bzw. die NFL veränderte. Einige sagen voranbrachte, andere meinen, es wäre dadurch eher schlechter geworden. Es kam zur Selbstvermarktung der Teams, was ihr Merchandise anging, durch den Jerry Jones und andere Dinge. Und die 49ers wollten jetzt unbedingt auf Teufel komm raus einen weiteren Super Bowl gewinnen. Und dafür griff man tief in die Tasche. Und das lag auch daran, dass 1983 die Free Agency eingeführt wurde. Zum ersten Mal, also im ersten Jahr, waren auf einmal 484 Profis frei zur Verfügung. Das heißt, finanzstarke Teams konnten da zugreifen. Um das Ganze einzudämmen, gab es die Salary Cap. Die wurde auch im gleichen Jahr eingeführt. Und der DeBartolo und die 49ers waren so eins der ersten Teams, die im großen Stil finanzielle Tricks, die heute gang und gäbe sind, Bonuszahlungen und Signing-Fees auf spätere Jahre zu verlegen und ähnliches, das nutzten die, um sich ein Top-Team zusammenzustellen. Ken Norton, Charles Mann, Neon Deion Sanders wurde geholt, der absolut beste Cornerback der Liga und auch einer der besten Receiver des Landes. Der war ja auch noch Baseballspieler, das war ja ein ganz außergewöhnlicher Spieler, über den wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen würden, weil der ja jetzt auch in den letzten Jahren als Trainer und Vater seines Sohnes für Aufsehen gesorgt hat. Naja, und man verpflichtet dann auch noch einen Ed McCaffrey, den Vater von Christian McCaffrey, dem heutigen Spieler der 49ers. Man ging also all in und im Grunde verschuldete man sich jetzt, was in den nächsten Jahren dann ein Problem werden würde. Allerdings lief es am Anfang gar nicht gut. Bereits im zweiten Spiel ging es gegen die Kansas City Chiefs mit Joe Montana. Und die 49ers verloren, 24-17. Und das war vor allem wieder für den Young ein Problem, weil jetzt kamen wieder die Rufe auf, man hätte den Montana gar nicht gehen lassen dürfen. Mit dem Steve Young gewinnt man nichts. Und im fünften Spiel verlor man sogar 8-40 und George Seifert nahm Steve Young früh aus dem Spiel. Und das machte den Young natürlich tierisch sauer. Ganz ungewöhnlich für ihn war der wie in Rage, wollte auf den Seifert losgehen, musste zurückgehalten werden. Aber die rauften sich alle zusammen und von da an ging es nur noch bergauf und die dominierten dann die Liga und im 11. Spiel trafen sie dann auch auf die Dallas Cowboys wieder und Steve Young warf 2 Touchdowns und Troy Aikman dagegen 3 Interceptions und das Spiel ging an die 49ers und so ging es dann weiter. Der Steve Young hatte spektakuläre Zahlen, höchste Quarterback-Rating der Saison der NFL-Geschichte. Insgesamt wird er auch in den nächsten Jahren dann immer wieder im Quarterback-Rating führen, also super Leistungen, der gefährlichste Quarterback-Läufer der Saison und er wurde wieder MVP. Also es lief auf einmal und um den ganz großen Wurf diesmal auch zu erzielen, verstärkte man sich jetzt nochmals für die Playoffs mit dem Pass-Rusher Tim Harris. Extra quasi für die Auseinandersetzung mit den Cowboys. Man legte es jetzt quasi drauf an. Und tatsächlich treffen sie ja dann auf die Dallas Cowboys wieder im NFC Championship und ein episches Aufeinandertreffen dieser beiden Superstar-Teams. Der Kommentator dieses Spiels sagte, es kommt noch der Super Bowl und dann der Pro Bowl. Aber heute haben wir beides zusammen. 21 Pro Bowler, 14 All-Pros und tatsächlich waren in diesem Spiel 10 spätere Hall of Fame-Spieler dabei. Und die 49ers waren von Anfang an besser. Die kamen direkt ins Spiel und führten 21-0. Doch die Cowboys gaben nicht auf und kamen auf 14-21 heran. Und nach einem schlechten Lauf der Cowboys führten die 49ers aber wieder 31-14. Aber im letzten Viertel kamen die Cowboys wieder auf 28-38 heran. Und dann wirft Troy Aikman einen langen Pass auf Michael Irvin. Und Deion Sanders verhindert diesen Catch und greift ihm, wenn man es genau mit der Kamera gesehen hat, in den Arm. Ein Riesenaufreger. Es gibt aber keine Flagge, es wird kein Foul gepfiffen. Und damit gewinnen die 49ers das Spiel 38-28. Und landen im Super Bowl. Und das ist das endlich das Ziel, das Steve Young erreicht hat. Er ist im Super Bowl. Tatsächlich gibt es auch keine Überraschung mehr, denn die Gegner sind das Überraschungsteam der Liga, die LA Chargers. Aber in diesem Endspiel haben sie keine Chance. Denn Steve Young, das ist sozusagen das Spiel seines Lebens. 6 Touchdown-Pässe, Super Bowl-Rekord, 325 Yards, unzählige eigene Läufe. Er weicht Tacklings aus und ist der überragende Mann. Die gewinnen 49-26, ziemlich ungefährdet. Und er ist auch so erleichtert nach diesem Sieg, dass er in einem Interview sagt, jetzt wäre der Affe, der quasi auf seinem Rücken war, diese Last, die auf seinem Rücken lag, die wäre jetzt endlich weg und sie fällt von ihm ab. Und er sagt auch, von da an war es auch insgesamt, für seine ganze Psyche war das wahnsinnig wichtig, dieses erreicht zu haben, dieses Ziel. Damit war es natürlich nicht vorbei, aber er hatte das große Ziel seines Lebens erreicht. Und in den nächsten Jahren wollte er dann weitere Sieger erringen. Allerdings geht es von da an steil bergab. Und zwar einfach der absolute Höhepunkt im Jahr 94. Denn im Jahr 95 war es dann so, dass man zwar als amtierender Super Bowl Champion reingeht, allerdings man das Team nicht komplett beisammen halten konnte, vor allem nicht, was die Defense angeht. Der Deion Sanders hatte sowieso nur für ein Jahr unterschrieben, der ging dann allerdings ausgerechnet zu den Cowboys und wird dann in diesem Jahr erneut den Super Bowl gewinnen. Der wechselt quasi den Super Bowl-Gewinner. Außerdem geht auch der Running Back Ricky Waters, auch ein ganz wichtiger Mann. Auch die beiden Trainer, Koordinatoren, Mike Shanahan für die Offense, der wird der Cheftrainer der Denver Broncos, ist ja auch sehr bekannt. Und Ray Rhodes, der geht nach Philadelphia. Also es ändert sich ziemlich viel. Trotzdem wird es eine recht erfolgreiche Saison. 11 Siege, 5 Niederlagen. Aber in den Playoffs wartet jetzt ein neuer großer Konkurrenz, ein neuer Erzfeind. Die Green Bay Packers mit Brett Favre. Und in diesem Jahr verlieren sie gegen die Packers. Im Folgejahr, das sowieso von Verletzungen geprägt ist, vor allem was Steve Young angeht, der hat da auch Gehirnerschütterungen und auch Verletzungen. Auch da macht man zwar eine gute Saison, auch sogar 12 Siege gewinnt man, aber wieder trifft man auf die Green Bay Packers und wieder verliert man sie. Man scheidet im NFC Championship Spiel aus und das ist dann auch gleichzeitig das Aus für den Trainer George Seifert. Ja, es muss also ein neuer Trainer her. Wir sind im Jahr 97. Auch Steve Young ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der neue Trainer wird Steve Mariucci. Der Steve Young ist nochmal in absoluter Topform. Und auch Jerry Rice, der auch Verletzungen hat. Vor allem hat er hier einen Kreuzbandriss im Knie, kommt aber nach 7 Wochen schon wieder. Also sehr ungewöhnlich. Es wird eine Top-Saison. Man holt Defense-Spieler dazu. Dana Stubblefield ist einer, um den sich die Defense dann so sammelt. Es wird nochmal eine Rekordsaison mit 13 Siegen. Aber man trifft natürlich im NFC Championship wieder auf die Green Bay Packers. Und es ist wieder das Aus, das dritte Mal hintereinander. Und die Packers hatten ja da im Jahr davor den Super Bowl gewonnen. In 97 verlieren sie gegen die Denver Broncos. Für die 49ers ist es schon eine Katastrophe. Das dritte Jahr hintereinander gegen die Packers ausgeschieden. Also geht es im Jahr 98 darum, was zu ändern. Und vor allem für Steve Young, es läuft ihm die Zeit weg. Er will ja noch einen zweiten Super Bowl-Sieg, zumindest so ein bisschen noch raustreten aus dem Schatten von Joe Montana. Und in dieser Saison schaffen sie es natürlich auch wieder in die Playoffs. Es läuft eigentlich wieder ziemlich gut. Man hat auch einen neuen guten Receiver, eigentlich der bisherige Nummer 2 Receiver, Terrell Owens. Der wird so die wichtigste Anspielstation. Und es kommt zu einem ganz wichtigen Spiel. In den Playoffs, da ist man im Wildcard-Game zunächst gegen die Packers. Die Packers waren auch nicht so gut in dieser Saison. Nach einem ganz schwachen Spiel kommt es zu dem sogenannten Catch 2. Also wir hatten ja schon mal The Catch, den Joe Montana unsterblich gemacht hat. Und so eine ähnliche Situation haben wir jetzt für Steve Young. Es ist ja das vierte Aufeinandertreffen in den Playoffs hintereinander gegen Green Bay. Die sind ja quasi der Angstgegner. Und das Spiel läuft auch wieder richtig schlecht. Die Packers führen 1 Minute 56 vor dem Ende durch einen Touchdown 27-23. Und jetzt kommt so der Moment, der sehr stark an den Drive von Joe Montana erinnert. Der Young führt die mit Pässen, mit Läufen bis an die 25-Yard-Linie der Packers. Es sind aber nur noch 8 Sekunden. Also er hat nur noch einen Wurf und es kommt zum Snap und er kriegt den Ball, er geht nach hinten und stolpert, fällt fast hin, rappelt sich aber wieder auf und er wirft den Ball in die Endzone zwischen 3 Verteidiger, genau in die Hände von Terrell Owens. Ausgerechnet der Owens, der in dem Spiel eine Katastrophe war. Der hat einen Fumble verursacht, hat 4-mal den Ball vorher fallen lassen. Trotzdem vertraut der Young ihm, wirft genau dahin zwischen die drei Verteidiger, Touchdown, man hat gewonnen. Man hat die Green Bay Packers endlich besiegt. Allerdings, es blieb bei dem Sieg. In der nächsten Runde lauerten die Atlanta Falcons und da war Schluss, da verlor man. Also wieder ein bitteres Spiel, wieder hat man es nicht in den Super Bowl geschafft. Wir kommen jetzt quasi schon zum Ende seiner Karriere. Wir sind im Jahr 99. Also Steve Young hat alles probiert. Er hat viele Verletzungen gehabt. Vor allem hat er sehr viele Gehirnerschütterungen erlitten. Insgesamt 7 in seiner Karriere. Und zu der Zeit gab es ja nicht dieses Kontrolluntersuchungen. Jedenfalls nicht in der Art. Allerdings, nach jedem schweren Hit, den er kassiert hat, hat er immer wieder starke Probleme. Teilweise war er benommen. Und das hat auch teilweise Tage angehalten. Das war halt schon für ihn ein echtes Problem. Und 99 ist es dann tatsächlich so, in der dritten Woche erleidet Young eine schwere Gehirnerschütterung, erneut durch einen schweren Hit, den er kassiert. Das ist dann das Ende seiner Karriere, denn er lässt sich da wirklich untersuchen und man rät ihm schwer davon ab, weiterzuspielen. Und er merkt auch selber, weil er auch von früheren anderen Spielern hat, die schon so neurologische Aussätze haben, da hat er große Angst vor. Und er ist ja auch jemand, der besonders intelligent ist und auch Pläne hat für nach dem Football und er hört dann von sich aus auf und damit endet die große Zeit der 49ers endgültig, weil Steve Young hört auf und auch in der Vereinsführung geht es drunter und drüber. Es ist auch das Ende von Eddie DeBartolo, dem Eigentümer. Und damit endet eigentlich so die große Zeit, die Ende der 70er begonnen hat und jetzt 99 endet. Und damit auch die große Zeit von Steve Young. Möchte ich nochmal ganz kurz sagen, also der Steve Young ist, auch wenn er so spät eher Starting Quarterback wurde, nach Joe Montana und Joe Montana ja auch für mich so quasi mein Held meiner Jugend war, was Football angeht, war der schon besonders, weil der war der erste moderne Quarterback. Man vergleicht ihn auch gerne so mit heutigen Spielern wie Patrick Mahomes, ein der auch laufen kann, der Tricks hat, der gut reagieren kann. Und nach seiner Karriere ist er einer der wenigen, der wahnsinnig erfolgreich ist. Also der wird nicht nur TV-Analyst und ist wohltätig und natürlich auch in seiner Kirche noch aktiv. Nein, er wird ganz erfolgreicher Unternehmer. Der lebt eine Zeit lang im Silicon Valley, Ende der 90er, Anfang 2000er, mit ganz bekannten Leuten, die Firmen gründen und steigt dort überall als Finanzinvestor ein und verdient mehrere hundert Millionen Dollar damit und ist einer der klügsten Köpfe im Football, so wird er jedenfalls immer benannt, ist also bis heute extrem erfolgreich. Damit endet jetzt der Dreiteiler über die 49ers. Es könnte vielleicht nochmal eine neue Folge geben über Kaepernick vielleicht. Oder Brock Purdy und die aktuelle Zeit, aber das soll es jetzt erstmal von den 49ers gewesen sein. Ich denke mal, wir werden jetzt als nächstes nochmal in eine andere Sportart gehen, bevor wir dann wieder zu Bayern München zurückkehren werden, denn da warten ja jetzt noch die Jahre 84 bis 87 auf uns. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.